Positionsgröße bestimmen. Wie viel Geld sollten wir pro Aktie investieren? Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014, also mittlerweile seit über einem Jahrzehnt und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk. Jeden Sonntag, auch wenn es den Podcast mal nicht geben sollte, der Newsletter, der kommt auf jeden Fall am Sonntag und da erwarten dich ganz verschiedene Themen, die dich unterstützen bei deiner erfolgreichen Geldanlage in Eigenregie. Kürzlich hatten wir zum Beispiel am Sonntag das Thema, dass ich ein aktuelles Anleiheninvestment, also eine ganz konkrete Anleihe am Sonntag vorgestellt hatte und warum ich dort dann einen Investment Case aktuell sehe. Gerade auch in turbulenten Zeiten, da besprechen wir am Sonntag auch, wie du eben in turbulenten Phasen einen kühlen Kopf bewahren kannst. Das war wichtig zuletzt im April 2025. Also dann zählt es wirklich, dass wir uns auf die Chancen konzentrieren, wenn die Unsicherheit sehr hoch erscheint. Und auch eine solche Phase wird in Zukunft wieder kommen. Und dann werde ich das auch für dich einordnen, am Sonntag auch aufzeigen, was ich selber mache, wie ich selber damit umgehe. Und wenn du sagst, ja, du möchtest Geldbildung an deiner Seite wissen, dir gefällt der Podcast, du bist aber am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und das geht ganz einfach, und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr wichtiges Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über das Thema der Positionsgröße. Also wie können wir eigentlich die richtige, die in Anführungszeichen optimale Positionsgröße für uns bestimmen? Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir sehen einen Investment Case bei einer bestimmten Aktie, aber wie viel sollten wir jetzt investieren? Wie hoch sollten wir die Aktie jetzt gewichten? Sollten wir immer irgendwo sagen, besser nur 1% von dem Portfolio, damit wenn was schief geht, dann hat es keinen so großen Effekt? Oder sollten wir noch weniger investieren, je Aktie relativ zu unserem Gesamtportfolio oder eher doch mehr? Also es ist eine ganz wichtige Frage und da werden wir heute genauer reingehen. Wir beschränken das heute auf die Fragestellung der Einzelaktie, also wie viel Geld sollten wir pro Aktie investieren, weil wenn wir jetzt zum Beispiel uns das überlegen für einen ETF, dann ist es ja ein Vehikel und dann hängt es einfach davon ab, was steckt denn in dem Vehikel drin, wie diversifiziert ist denn der konkrete Index, und deswegen ist es dort etwas differenzierter zu sehen, wie viel wir pro ETF investieren können. Deswegen beschränken wir uns heute auf das Thema, wie viel Geld wir pro Aktie investieren. Und das ist einfach eine sehr wichtige Fragestellung, weil natürlich ist es erfreulich, wenn du mit einer einzelnen Aktie eine solide Performance erzielst. Aber die entscheidende Frage ist doch eigentlich, wie hoch ist denn der Anteil überhaupt an dem Portfolio? Weil wenn du auch gerade online zum Beispiel das verfolgst, dass dann Leute sagen, okay, sie haben jetzt mit einer Aktie 80% Gewinn zum Beispiel gemacht, dann ist es natürlich positiv, aber die Frage ist natürlich, wie hoch war denn eigentlich der Anteil, den sie gewählt haben bei dieser Aktie? Weil der Anteil, der definiert natürlich auch, wenn wir einen Erfolg erzielen mit der Aktie, der definiert ja auch, wie stark das Ganze auf die Gesamtperformance dann durchschlägt. Und wenn wir halt eine Aktie nur sehr niedrig gewichten, dann ist natürlich auch der Effekt für die Gesamtperformance irgendwo nahezu vernachlässigbar. Der amerikanische Investor Stanley Druckenmiller, der sagte zur Positionsgröße folgendes, Zitat Anfang: Die richtige Größe macht 70-80% der Gleichung aus. Zitat Ende. Die Grundüberlegung ist natürlich, dass wir irgendwo uns ja überlegen, dass wir ja auch nicht zu viel grundsätzlich in eine einzelne Aktie investieren wollen. Das ist oft auch die Überlegung von Privatanlegern natürlich, damit wenn wir falsch liegen, damit wenn die Aktie deutlich fällt, dass wir dann einfach auch nicht zu viel Geld verlieren. Getreu dem Motto, wer streut, der rutscht nicht. Dahinter steht auch ein theoretisches Konzept, das ist die Portfoliotheorie von Harry Markowitz. Der ist auch auf diese Überlegung gekommen, dass man eben diversifizieren sollte, dass man nicht alles auf eine Karte setzen sollte, um dann am Ende ein optimales Gleichgewicht zwischen Risiko und Rendite zu erreichen. Wie viel Geld sollten wir jetzt pro Aktie investieren? Wir können uns hier dieser Fragestellung über verschiedene Wege nähern. Wir könnten natürlich einmal sagen, dass wir irgendwo eine Regel haben in Bezug auf das Vermögen und dass, wenn das Investment sich nicht so erfreulich entwickelt, dass es uns nicht so stark trifft. Also wir könnten zum Beispiel sagen, wir investieren immer nur beispielsweise 2% von unserem Vermögen je Aktie. Also wenn wir 100.000 Euro investierbares Vermögen haben, dass wir dann einfach immer nur maximal 2.000 Euro in eine einzelne Aktie investieren, weil dann ist es natürlich dort so, dass, wenn dann der Case nicht aufgeht, wenn die Aktie sich sehr schlecht entwickelt, wenn die sich halbiert oder drittelt oder noch stärker fällt, dann trifft es uns nicht so stark, wenn wir nur 2% investiert haben. Wir könnten auch sagen, nur 1%. Also das wäre die erste Überlegung, eine Regel in Bezug auf das Vermögen. Oder eine zweite Variante wäre, dass wir sagen, wir setzen eine Regel in Bezug auf das Einkommen. Also wir sagen, okay, wir sind bereit, je Aktie ein Monatsgehalt zum Beispiel zu verlieren. Und dann sagen wir auf Basis von dieser Überlegung, weil eine einzelne Aktie hat ein höheres Risiko, und dann sagen wir, okay, wir investieren eben pro Aktie maximal ein Monatsgehalt. Und selbst wenn im absolut schlechtesten Fall diese Aktie auf Null gehen würde, dann hätten wir nur ein Monatsgehalt verloren. Also irgendwie eine Regel in Bezug auf das Einkommen, das wäre eine zweite Überlegung. Eine dritte Überlegung, ein drittes Konzept, um eine Antwort auf diese Frage zu finden, wäre, wir versuchen irgendwie ein Regelwerk zu finden in Bezug auf das Risiko, auch in Bezug auf die Korrelation zu anderen Wertpapieren, die wir eben im Portfolio haben. Und dann sagen wir eben, je riskanter etwas ist, desto geringer sollte dann der Anteil sein. Da stellt sich natürlich die Frage, wie messen wir das Risiko? Da schauen sich dann viele die Volatilität an. Das ist auch das, was in der Portfoliotheorie zum Einsatz kommt. Dann müsste man auf Basis von dieser Überlegung dann das weiter durchdenken oder weiter fortsetzen und dann eben sagen, wenn eine Aktie sehr stark schwankt, dann gewichte ich die deutlich niedriger. Wenn eine Aktie wenig schwankt, kann ich sie deutlich höher gewichten, weil nach dieser Logik, wenn wir das so sehen, weil das dann das Risiko ist, und dann könnte man halt noch schauen, wie die miteinander korrelieren. Das wäre so die dritte Variante, wie man überlegen könnte, wie man das Ganze dann gewichtet. Die vierte Variante, das wäre die Variante, dass wir die Positionsgröße wählen, je nach Überzeugung bzw. je nach Chance-Risiko-Verhältnis. Also je nachdem, wie stark wir den Investment-Case sehen, je nachdem, inwieweit es vielleicht irgendwie auch eine Art Limitierung gibt, weil die Firma zum Beispiel sehr viel Liquidität hat oder weil die Firma ein sehr offensives Aktienrückkaufprogramm fährt. Also gibt es irgendwelche Faktoren, die zum Beispiel auch die Downside dann ein Stück weit limitieren, aber dann auf Basis von einer individuellen Einschätzung je Position wählen wir dann, wie viel wir in eine Einzelaktie investieren, und wir sagen dann ganz einfach, je größer die Chance, desto höher ist der Anteil, und wir sagen vielleicht, wir haben einen maximalen Anteil, den wir nicht überschreiten, damit wir im schlechtesten Fall nicht zu weit zurückgeworfen werden, wenn der Case nicht aufgeht. Dass man zum Beispiel sagt, man investiert maximal 6%, 8%, 10%, 12% in eine einzelne Aktie. Und wenn man einen wahnsinnig interessanten Investment Case sieht, dann geht man vielleicht eher an die Obergrenze, aber man geht jetzt nicht unlimitiert oder nicht auf ganz hohe Werte, damit, falls man doch falsch liegt, damit man dann eben nicht zu stark getroffen wird. Das sind eigentlich die Varianten, die man wählen kann. Also Regel in Bezug auf das Vermögen, Regel in Bezug auf das Einkommen, Regel in Bezug auf das in Anführungszeichen Risiko, Korrelation mit anderen Anlagen oder auch Positionsgröße nach Überzeugung bzw. nach Investment Case. Meine Sichtweise ist, dass je mehr Erfahrung und je mehr Wissen man hat, desto höher kann das Gewicht auch bei einer einzelnen Position sein, wenn man wirklich überzeugt ist von dem Investment Case. Hier ist es aber wichtig, dass du halt wirklich ehrlich zu dir selbst bist. Also kannst du es wirklich beurteilen? Hast du wirklich die Konfidenz in das Investment? Voraussetzung hier ist also auch, dass du jederzeit bereit bist, deine Meinung zu ändern, wenn der Investment Case nicht mehr gegeben ist, damit eben, wenn eine negative Nachricht reinkommt, damit du sofort dann auch sagen kannst, das ist jetzt eine Nachricht, die verändert den Case fundamental, jetzt ist der Case nicht mehr gegeben und dann verkaufst du auch sofort, egal wie stark du dann im Minus bist, weil nur wenn das der Fall ist, stellst du auch sicher, dass eben, wenn du zum Beispiel 10% von deinem Vermögen in den Titel investiert hast, dass du halt vielleicht am Ende ohnehin nur maximal ein paar Prozent verlierst, also nicht 10%, weil du wartest nicht, bis der auf Null geht, sondern du hast halt schon früher dann, dass du deine Meinung änderst und sagst, okay, jetzt musst du verkaufen, aber nicht auf Basis der Kursentwicklung ausschließlich, sondern auf Basis eben von den fundamentalen Daten, auf Basis von dem Investment Case. Und wenn dies alles gegeben ist, dann ist aus meiner Sicht auch eine Position von 8-12% vom investierbaren Vermögen vertretbar. Im schlechtesten Fall verliert man dann vielleicht die Hälfte der Position, weil es gibt nur ganz, ganz wenig Fälle, wo eine Aktie wirklich von Wert X im Endeffekt um 100% oder um 99% fällt innerhalb von einem oder zwei Handelstagen. Normalerweise gibt es halt irgendwelche Nachrichten, die ganz negativ sind, dann fällt die Aktie deutlich. Und da musst du halt offen sein zu sagen, diese negative Nachricht, das widerspricht jetzt dem Investment Case. Und da muss man sofort eben sagen, jetzt muss man definitiv verkaufen. Und dann wird man in aller Regel, selbst im allerschlechtesten Fall, ja nahezu niemals die volle Positionsgröße verlieren, weil du eben vorher dann schon zur Erkenntnis kommen würdest, dass jetzt der Investment Case nicht mehr gegeben ist. Mein größtes Einzelinvestment bei dem Abo-System, bei dem EC von Geldbildung, liegt bei einer Einzelaktie bei 8%. Das ist mein größtes Einzelinvestment und das ist für mich jetzt nicht so riskant, weil eben der Investment Case bei der Einzelaktie so interessant ist und die Bewertung so interessant ist, sodass das jetzt für mich nicht so risikoreich ist. Und ich wäre aber auch dort immer jederzeit bereit, natürlich meine Meinung zu ändern, aber nur dann, wenn eben inhaltlich etwas ganz Großes kommt, was wirklich dann den Investment Case aufhebt. Wenn dich das interessiert, wo ich selber investiere, das zeige ich dort anhand von einem Echtgelddepot, was ich auch sonst mit Kapital von mir privat mache. Wenn dich das interessiert, also wenn du zusammen mit mir investieren möchtest oder das verfolgen möchtest, wie ich selber Investment Cases entwickle, dann kannst du gerne auf geldbildung-inner-circle.de gehen. Da öffnen jetzt die Tore wieder am 18.01. Ich verlinke das Ganze dann für dich auch in den Shownotes. Also, das ist meine Sichtweise, dass man durchaus auch in dieser Größenordnung, wenn einige Faktoren gegeben sind, hier die Position wählen kann. Jetzt möchte ich mal zwei Zitate noch bringen zu diesem Thema der Positionsgröße. Und zwar einmal von Charlie Munger. Charlie Munger, der ehemalige Kompagnon von Warren Buffett, er ist ja mittlerweile schon verstorben, also von Berkshire Hathaway, der diese Gesellschaft wesentlich mitgeprägt hat über Jahrzehnte. Er hat einmal Folgendes gesagt zu diesem Thema, Zitat Anfang. Ich stelle mir manchmal die Frage, welchen Prozentsatz meines Vermögens sollte ich in eine Aktie investieren, wenn ich mir sicher bin, dass es ein absoluter Selbstläufer ist? Nun, wenn man zu denjenigen gehört, die mit ihren Einschätzungen richtig liegen, lautet die Antwort 100%, vielleicht sogar 150%. Zitat Ende. Das hat Charlie Munger einmal gesagt und er referenziert hier auch auf sich selbst, also vor seiner Zeit bei Berkshire Hathaway, weil da hatte er auch eine Art Partnerschaft, also eine Art Investmentpartnerschaft und da war er immer wahnsinnig konzentriert investiert und er hat auch schon mal gesagt, dass er selber auch wirklich dann im Ergebnis zu über 100%, also sogar mit einem Hebel, in eine einzelne Position, in eine einzelne Aktie investiert war. Deswegen, was er hier gesagt hat, das hat er selber auch zumindest in einer bestimmten Phase seines Lebens gelebt. Bei Berkshire Hathaway war die Lage dann natürlich anders, weil die Gesellschaft auch viel größer war, weil sie dort ja auch eine andere Verantwortung haben für die Aktionäre. etc. Da war einfach die Struktur viel zu groß oder nicht geeignet. Aber er selber hat das schon mal gelebt, was er hier gesagt hat. Und ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, weil wir schauen uns da später noch andere Aspekte dann an. Und dann gehen wir nochmal zurück auf dieses Zitat. Dann ein zweites Zitat, und zwar von Stanley Druckenmiller. Er hat einmal Folgendes gesagt und der hat auch eine Zeit für George Soros gearbeitet. Und da hat er Folgendes gesagt, was er von George Soros gelernt hat. Zitat Anfang. Soros hat mich gelehrt, wenn man von einem Investment absolut überzeugt ist, muss man alles riskieren. Es erfordert Mut, risikofreudig zu sein. Es erfordert Mut, mit enormen Hebel Gewinne zu erzielen. Für Soros gilt, wenn man mit einer Idee richtig liegt, kann man nie genug davon haben. Zitat Ende. Er sagt also auch im Endeffekt mit anderen Worten das, was Charlie Munger gesagt hat, wenn man überzeugt ist und weiß, dass man selber oder dass man selber sich auf diese Urteilsfähigkeit verlassen kann, dann sollte man sehr stark in eine einzelne Position reingehen. Das hat er hier gelernt von der Zeit, wo er für George Soros gearbeitet hat. Ist es jetzt völlig verrückt, was Druckenmiller und was Munger sagen, dass die beide gesagt haben, dass sie eben hier sogar, also Druckenmiller hat es jetzt nicht explizit gesagt, aber Munger hat es explizit gesagt, dass er 100% in einen Titel investieren würde, also nur eine Aktie haben würde oder sogar noch mehr, ist es völlig verrückt. Jetzt will ich hier mal überlegen, was die Börse oder nochmal besprechen mit dir, was die Börse eigentlich ist. Also die Börse oder die Aktie, die wir an der Börse kaufen, das ist ja kein Lotterielos, sondern eine Aktie ist ein Anteil an einer Firma. Und natürlich das Thema Diversifizierung ist an der Börse ein wichtiges Thema. Das ist ein Thema, was jedem Privatanleger bekannt ist. Also wer streut, der rutscht nicht. Es gibt auch Theorien dazu, wie gesagt, eingangs. Aber du hast eben auch andere Anleger wie Munger, Druckenmiller, gibt es auch noch einige andere, die eben eher einen sehr konzentrierten Ansatz verfolgen. Und wenn wir jetzt mal den Bogen aufspannen, wenn wir uns mal überlegen, dass eine Aktie auch nur ein Anteil an einer Firma ist, aber eben mit einer Börsennotierung, wenn die Firma an der Börse gelistet ist, wenn wir uns mal überlegen bei anderen wirtschaftlichen Entscheidungen, also abseits von einem handelbaren Portfolio, also abseits von dem, was wir über die Börse kaufen, da ergeben sich oft automatisch wahnsinnig hohe Positionsgrößen. Also wenn du zum Beispiel an ein Eigenheim denkst, wer ein Eigenheim kauft, also der normale Eigenheimkäufer, der hat in der Regel automatisch eine Positionsgröße von über 100% in der einzelnen Immobilie, weil es in der Regel ja das größte Investment ist, was die Person oder was die Familie tätigt. Beispielsweise die Immobilie hat einen Wert oder einen Kaufpreis von 500.000 Euro und es werden 100.000 Euro Eigenkapital eingebracht. Dann ist es ja auch eine Art Aktie in Anführungszeichen. Das ist ein Investment, eine Immobilie in einer Straße, in einer Stadt, genau an einem Ort. Und da ist der Anleger oder die Person wahnsinnig konzentriert investiert. Und diese Konzentrierung, also alles auf eine Anlage zu setzen, das wird dort in aller Regel ja überhaupt nicht als problematisch angesehen. Also wenn du jetzt sagen würdest an der Börse, du hast alles in einer Aktie, sagen wir, du hast 500.000 Euro Vermögen und du würdest sagen, du hast alles in einer Aktie, da würden 9 von 10 ja sagen, das ist ja wahnsinnig oder noch mehr. Die würden sagen, das ist absolut verrückt. Aber wenn du das bei der Immobilie anschaust, da ist dann ein Ticket von über 100%, weil das ja gehebelt ist, vom eigenen Vermögen gesellschaftlich normal. Das wird nicht als problematisch angesehen, eine solche Positionsgröße, weil es eben beim Eigenheim gesellschaftlich akzeptiert ist oder weil es Konsens ist, weil es als normal angesehen wird, weil es auch die Möglichkeit gibt. Es gibt eben Institutionen, es gibt Banken, die für diese Geschäfte parat stehen. Die stehen eben parat und leihen das Geld, weil es eben dort eine Industrie gibt, um dieses Produkt der Immobilie dann zu kaufen. Dann ist es so, dass die Immobilie des Eigenheims wird als stabil angesehen und vor allem, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es keine Schwankung gibt. Also es gibt keine Schwankung, weil sonst würden die Leute das ja kaufen, mit ihrem gesamten Vermögen in dieses eine Eigenheim investieren und dann möglicherweise erstmal, wenn die 10-20% unter Wasser sind und sie haben 20% Eigenkapital als Beispiel, dann ist ja das Eigenkapital weg im Endeffekt. Weil wenn die Immobilie, die du für 500.000 kaufst, nur noch 400.000 wert ist und hast 100.000 Eigenkapital, ist dein Eigenkapital weg. Aber das stört oder interessiert eigentlich niemanden, weil man es ja nicht sieht. Also das Asset wird als stabil angesehen und es gibt vor allem keine Schwankungen. Und natürlich auch, weil es keinen klassischen Margin Call gibt, in dem Sinne, dass das irgendwie täglich gemessen wird und sonst muss ich täglich dann nachschießen oder sekündlich nachschießen, wie das ja bei einem Wertpapierkredit der Fall ist. Also nur mal als Gedankenexperiment. Alles in einer Aktie wird eigentlich als verrückt angesehen. Bei einem Eigenheim ist es eher normal. Das wird sogar als stabil angesehen, obwohl du dort ja geografisch und von allen Parametern noch viel konzentrierter unterwegs bist, weil eine Firma an der Börse in der Regel ja schon etwas größer ist und vielleicht auch verschiedene Märkte dann hat, wo bedient wird. Genauso auch, wenn du überlegst, wenn jemand eine Firma startet, wenn sich jemand selbstständig macht, dann ist man ja in der Regel, wenn man sich selbstständig macht, auch zu nahezu 100%, oder das gilt für die allermeisten, in diese Firma investiert oder vielleicht auch deutlich mehr, wenn Fremdkapital im Spiel ist, vielleicht wenn es irgendwie die Gastronomie ist oder irgendwie ein Bereich, wo Fremdkapital eine Option ist, dann ist dort die Positionsgröße auch akzeptiert. Also wenn du dich selbstständig machst und alles in dieses eine Geschäft investierst, ist es ja normal. Das ist ja jetzt nicht das Ungewöhnliche, sondern das ist das Normale. An der Börse ist es das Unnormale, wenn du alles in eine Aktie investierst, und das Normale ist es eben ganz breit gestreut zu investieren. Und bei einer Firma, da wird es eben als normal angesehen, weil es ja anders in der Regel nicht geht. Also die wenigsten starten ja schon sehr vermögend die erste Firma. Und natürlich auch, weil du bei einer Firma ein Stück weit mehr Kontrolle über das Ergebnis hast, auch ganz stark, weil du keine Schwankungen siehst und auch natürlich, weil es keinen klassischen Margin Call gibt, wenn Fremdkapital im Spiel ist. Also am Ende ist es aber auch eine Aktie. Also wenn du eine Selbstständigkeit startest, dann ist es deine kleine Aktie. Und wenn du alles in diese kleine Aktie investierst, ist es eher normal. Aber das ist so ein bisschen der Unterschied in der Wahrnehmung. Und auch wenn du weitergehst, wenn du jetzt sehr erfolgreiche Unternehmer anschaust, dann haben viele dort weiterhin den Großteil von ihrem Vermögen in der Firma und damit oft eine Positionsgröße von weit über 50%. Teilweise 60, 70, 80, 90, 99%. Also auch wenn wir von Firmen sprechen, die in der Bewertung vielleicht Millionen wert sind, ist es jetzt nicht selten, weil natürlich der Unternehmer die Firma am besten kennt und halt weiß, wenn er Geld dort thesauriert, kann er am meisten Wert schaffen. Weil zum Beispiel, wenn du einen Handwerksbetrieb hast und du weißt halt, okay, du hast die Aufträge, du brauchst nur noch die Maschinen oder die Mitarbeiter, um die Aufträge zu erledigen und du verdienst pro Auftrag so und so viel Geld, dann weißt du ja, wenn du das Geld thesaurierst oder dort investierst, dann weißt du ja schon im Vorfeld, da kannst du selber mit einer hohen Konfidenz sagen, dass du dann Geld verdienen wirst. Also du hast Kontrolle über das Ergebnis und du verstehst halt auch, in was du investierst. Aber am Ende ist es natürlich trotzdem eine wahnsinnige Konzentrierung, aber diese Konzentrierung wird nicht als problematisch wahrgenommen. Und wenn wir uns jetzt mal die allerreichsten Menschen auf der Welt anschauen, wenn wir uns die Forbes-Liste anschauen, dann ist die Forbes-Liste gerade dadurch charakterisiert, dass hier nahezu alle unglaublich konzentriert unterwegs sind. Also wenn du dir Elon Musk anschaust, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos und andere, dann sind die in der Regel wahnsinnig konzentriert weiterhin bei der Firma oder bei den Firmen, die irgendwie mal gegründet haben oder sehr früh dazugekommen sind. Und diese Firmen sind so groß geworden, dass halt die Anteile, die halten und die sind seit Anfang an dabei, plötzlich so wertvoll sind, dass sie eben Milliardär oder Multimilliardäre sind. Aber sie sind weiterhin sehr stark abhängig von der Bewertung von diesem Asset, warum auch die Schwankungen sehr groß sind. Also wenn du die Schwankungen anschaust, angenommen, wir würden in 2026 noch einen Börsencrash sehen, dann wirst du dort riesige Schwankungen sehen, weil deren Vermögen wesentlich einfach die Börsennotierung ist, zum Beispiel wie bei Zuckerberg von Meta oder wie bei Bezos von Amazon oder bei Musk eben von Tesla, SpaceX, wenn die jetzt an die Börse gehen. Also auch eine wahnsinnige Konzentrierung. Was ist riskanter? 150% von seinem Vermögen in ein Restaurant zu investieren in der Max-Vorstadt in München, also alles Geld, was man hat, plus noch Fremdkapital, oder man investiert 100% in eine Firma, die an der Börse gelistet ist, die mehrere Geschäftsfelder hat, keine Schulden, sehr profitabel, etc. Da siehst du, dass eigentlich das 100% an der Börse, wenn man weiß, was man tut, das ist eigentlich risikoärmer gegenüber dem, wenn man jetzt 115% in einem Restaurant in der Max-Vorstadt investiert, außer man ist natürlich da auch der absolute Profi mit jahrzehntelanger Erfahrung, aber auch da liegen Leute dann immer wieder falsch, jetzt bei Restaurants beispielsweise. Aber in der Praxis, auch wenn du jetzt vielleicht diesen Vergleich siehst, dass da teilweise die Wahrnehmung sehr unterschiedlich ist, in der Praxis ist trotzdem dieses All-in bei einer einzelnen Aktie, wie das jetzt vielleicht ein Manga mal gemacht hat, oder auch ein Druckenmiller oder andere. In der Praxis ist dieses All-in bei einer börsennotierten Aktie für die allermeisten Anleger wenig sinnvoll, weil du natürlich dort wahnsinnige Schwankungen hast, die du aushalten müsstest. Also wenn du jetzt 500.000 Euro hast, du investierst alles in eine Aktie, dann schwankt das natürlich sehr stark. Und wenn du das alles in einer Immobilie hast, dann siehst du es nicht. Wenn du das alles in deiner Firma hast, dann siehst du das nicht. Da kannst du schon deswegen ruhiger schlafen, weil du die Schwankungen nicht siehst. Also das wird sehr schwierig sein für die meisten, das auszuhalten, substanzielle Beträge oder einen Großteil in eine einzelne Aktie zu investieren. Und natürlich auch, weil die wenigsten Privatanleger wirklich beurteilen können, ob das jetzt genau das Investment ist, wo man all in gehen sollte. Also das ist das, was Manga gesagt hat. Man kann das machen, man sollte das machen, zu 100% zu investieren oder sogar noch mehr, wenn man eben vom Typ her jemand ist, der normalerweise dort richtig liegt, also der das eben versteht. Und das sind die allerwenigsten Privatanleger. Und das ist der zweite Grund, warum das in der Regel nicht empfehlenswert ist. Und natürlich auch, weil wir nicht die gleiche Kontrolle haben wie bei einer einzelnen Firma, wo du das halt besser im Griff hast, wo du es mehr kontrollieren kannst oder auch bei einer einzelnen Immobilie. Aber was ich mal aufzeigen wollte, ist einfach, dass dieses, es ist so riskant, alles in eine Aktie zu investieren, stimmt ja und nein. Also bei Immobilien ist es normal, bei einer Selbstständigkeit ist es normal. Wenn du eine Autowerkstatt startest, du steckst alles in diese Autowerkstatt, ist es komplett normal. Aber es ist natürlich riskanter im Prinzip gegenüber einer Aktie, wenn du dort alles investierst in eine einzelne Aktie. Aber ich habe jetzt auch die Gründe aufgezeigt, warum das trotzdem halt für die allermeisten Anleger nicht sinnvoll ist, dieses All-in, alles auf eine einzelne Aktie zu setzen. Auch wenn du das siehst bei der Forbes-Liste, auch wenn du das siehst bei sehr großen, sehr erfolgreichen Anlegern, dass die das oft gemacht haben, dass die eben sehr konzentriert unterwegs waren. Habe ich auch mal einen Podcast gemacht zum Thema Diversifikation. Aber das einfach mal heute als Perspektive. Und wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Folge wieder mit einem Zitat beenden. Und heute beende ich die Folge wieder mit einem Zitat von Stanley Druckenmiller, was ich vorher schon mal gebracht hatte, zur Positionsgröße. Und da hat er Folgendes einmal gesagt. Die richtige Größe macht 70-80% der Gleichung aus.